In den Anfängen der Spieleentwicklung, als die Bildschirme klein und die Träume groß waren, ragte ein Name heraus, John Carmack. Sein Einfluss auf die Branche ist monumental, von bahnbrechender Grafiktechnologie bis zur Erschaffung des Ego-Shooter-Genres. Er schrieb nicht nur verdammt guten Code, sondern auch einen bedeutenden Teil der Geschichte der Spieleentwicklung. Die meisten seiner Spiele sind voller Blut. Düster, angsteinflößend und schnell. Er war vor allem für die Technik zuständig, konnte sich aber auch mit dem Szenario und dem Gameplay identifizieren, die sich Freunde und Kollegen ausgedacht haben. Seine Engines und die damit entwickelten Spiele haben ihn reich gemacht. Doch John Carmack wirkt auf Messen und in Interviews weder blutrünstig, noch wie ein abgehobener reicher Kerl. Der am 21. August 1970 in Kansas City geborene Amerikaner wirkt heute noch wie ein netter kleiner Junge, der mit hoher Stimme begeistert über Technik spricht. Seine Intelligenz, seinen Reichtum und die schier unfassbare Lebensleistung lässt er nicht heraushängen. Sein Werdegang ist geprägt von einer früh entdeckten Leidenschaft für Computer, innovativen Entwicklungen in der Spielebranche und einem unerschütterlichen Einsatz für Open-Source-Software. Die Pionierzeit der Spieleentwicklung. Als John Carmack seine ersten Schritte in der Welt der Computerspiele unternahm, befand sich die Branche in einer faszinierenden Entwicklungsphase. Die späten 1970er und frühen 1980er Jahre waren geprägt von einem Aufschwung in der Verbreitung von Personalcomputern, insbesondere des Apple II und des IBM PC. Diese Computer boten erstmals eine Plattform, auf der Enthusiasten wie Carmack ihre ersten Schritte in der Programmierung machen konnten. In den Spielhallen florierte die goldene Ära der Arcade-Spiele, und Carmack tauchte in diese Welt ein, als er 1978 das Shoot-'em-up-Spiel Space Invaders für sich entdeckte. Die fesselnde Natur dieser Games weckte seine Begeisterung für die Möglichkeiten der digitalen Unterhaltung. Später beeinflusste ihn auch das bahnbrechende Arcade-Labyrinth-Spiel Pac-Man von 1980 nachhaltig. Die Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto bezeichnete er als den Gamedesigner, den er am meisten bewundere. Der Apple II, C64, IBM PC und weitere Homecomputer ermöglichten es Hobbyentwicklern, eigene Programme zu schreiben. In dieser Ära war der Zugang zu Computern und Informationen begrenzt. Die Programmierung erfolgte oft durch Eingabe von Code aus Büchern oder Magazinen, und Fehlerbehebung erforderte ein tiefes Verständnis der Hardware. Die Grafik- und Soundmöglichkeiten waren im Vergleich zu heute begrenzt, was die Kreativität und Innovation der Entwickler herausforderte. Dennoch entwickelten visionäre Köpfe wegweisende Spiele, die die Grundlage für die moderne Spielebranche legten. Weg zur Spieleentwicklung. Carmack wuchs im Großraum Kansas City auf. In der High School brach er mit 14 Jahren in eine Schule ein, um bei einem Diebstahl von Apple II-Computern zu helfen. Um ins Gebäude einzudringen, mixte Carmack eine Mischung aus Thermit und Vaseline, die Fenster schmelzen ließ. Doch sein übergewichtiger Komplize hatte beim Einsteigen Probleme. Als er stattdessen das Fenster öffnete, löste das einen lautlosen Alarm aus, der die Polizei auf den Plan rief. Carmack wurde erwischt und für ein Jahr in eine Jugendstrafanstalt gesteckt. Nach 2 Semestern an der University of Missouri, Kansas City brach er sein Studium ab, um als freiberuflicher Programmierer durchzustarten. Seine Karriere begann bei Softdisk in Louisiana, wo er auf andere talentierte Programmierer wie John Romero traf. Softdisk. Carmacks Einstieg bei Softdisk markierten den Übergang von einfachen Heimcomputerprogrammen zu professionellen, kommerziell erfolgreichen Spielen. Später übertrug Softdisk diesem Team die Verantwortung für ein neues, jedoch kurzlebiges Spieleabonnement namens A Gamer's Edge für die IBM PC. In dieser Zeit begann sich auch das Genre der 3D-Spiele zu entwickeln, und Carmack war einer der Wegbereiter dieser neuen Ära. Die von ihm entwickelten Engines wurden auch für andere erfolgreiche Spiele wie Blackstone Aliens of Gold, Shadowcaster, Heretic, Half-Life, Call of Duty, Heavy Metal FAKK 2, Star Trek Voyager Elite Force, Star Wars Jedi Knight to Jedi Outcast, Medal of Honor, Prey und Brink lizenziert, um nur einige zu nennen. Dies unterstreicht deutlich seine Bedeutung in der Branche. Carmacks Einfluss in der Spieleentwicklung ist durch zahlreiche Technologien und Innovationen gekennzeichnet. Er leistete Pionierarbeit bei der Einführung von Adaptive Tile Refresh für Commander Keen, Recasting für Spiele wie Hovertank 3D, Catacomb 3D und Wolfenstein 3D, Binary Space Partitioning für Doom, Surface Caching für Quake und weitere Technologien. ID Software. John Carmack, John Romero und Tom Howe trafen sich in den Büros von Softdisk und entwickelten mehrere Spiele für Softdisks zweimonatliche Veröffentlichung, darunter Dangerous Dave. Zusammen mit einem weiteren Softdisk-Mitarbeiter, Lane Rothe, hatten sie eine kleine Gruppe namens Ideas from the Deep, EFD, gebildet. Im September 1990 entwickelte Carmack eine effiziente Methode, um Grafiken auf dem PC schnell zu scrollen. Sie heißt Adaptive Tile Refresh, anpassbare Kachelaktualisierung. Bei dieser Methode wird der Bildschirm in rechteckige Kacheln unterteilt und nur diejenigen Kacheln aktualisiert, die sich tatsächlich verändert haben. Diese Technik reduziert die Rechenleistung erheblich. Sie trug dazu bei, die Leistungsfähigkeit von Computerspielen auf dem IBM PC zu verbessern. Vor dieser Technologie gab es auf dem PC nur bessere Standbilder oder sehr ruckelige Grafik. Dies führte zur Schaffung einer PC-Version von Super Mario Bros. 3. Nintendo zeigte Interesse, lehnte aber ab, ihre geistige Eigentumsgrundlage auf etwas anderem als ihrer eigenen Hardware zu sehen. Scott Miller von Apogee Software wurde auf die Gruppe aufmerksam und schlug die Idee von Commander Keen vor. Nach dem Erfolg des ersten Teils gründeten Romero, John Carmack und Adrian Carmack, der mit John nicht verwandt ist, zusammen mit Tom Hall am 1. Februar 1991 in Texas ihre eigene Spieleschmiede. Das Unternehmen schreibt seinen Namen in Kleinbuchstaben, ID, und spricht ihn wie Gidit oder Kit aus. Der Name kam ursprünglich von In Demand, wurde jedoch später aufgrund von Unbeliebtheit zu ID geändert. Es wurde angenommen, dass IDs auf Sigmund Freuds psychologisches Konzept des Desk Bezug nimmt. Dieser Verweis ist bereits in Wolfenstein 3D zu finden. Raycasting und viele Nazis. Raycasting ist eine Rendering-Technik in der Computergrafik, bei der Strahlen vom Betrachter, Kamera, ausgesendet werden, um die Sicht auf eine 3D-Szene zu simulieren. Dabei werden die Objekte der Szene anhand der Schnittpunkte mit diesen Strahlen auf dem Bildschirm dargestellt. Dies ermöglicht eine effiziente Simulation von dreidimensionalen Welten auf 2D-Displays. Hovertank 3D 1991 war eines der ersten Spiele, vielleicht sogar das erste überhaupt, das Raycasting einsetzte. Es erlaubte die Darstellung von 3D-Umgebungen auf PCs mit begrenzten Ressourcen. Die Spielwelt wurde durch vertikale Linien dargestellt, die die Grenzen der Wände markierten. Diese Technik ermöglichte es, räumliche Tiefe und Perspektive zu simulieren, obwohl die tatsächliche 3D-Grafikleistung extrem begrenzt war. Wolfenstein 3D, das 1992 veröffentlicht wurde, baute auf dem Konzept des Raycasting auf, aber es brachte bedeutende Verbesserungen mit sich. Statt nur vertikale Linien wurden jetzt auch horizontale Linien für den Boden und die Decke implementiert. Dadurch wirkte die Umgebung realistischer und weniger eingeschränkt. Das Spiel führte auch Texturen für Wände ein, was zu einer detailreicheren und ansprechenderen visuellen Darstellung führte. Diese Fortschritte trugen dazu bei, dass Wolfenstein 3D als eines der ersten echten 3D-Ego-Shooter-Spiele gilt. Ursprünglich sollte das Spiel nur EGA-Grafik haben, wurde dann aber als VGA-Spiel mit 256 Farben veröffentlicht. Binary Space Partitioning in der Hölle. Nach dem Erfolg von Wolfenstein 3D begann ID an Doom zu arbeiten. Nach Halls Ausscheiden aus dem Unternehmen wurden Sandy Peterson und Dave Taylor eingestellt. Und Doom wurde im Dezember 1993 veröffentlicht. Die technologische Weiterentwicklung von Wolfenstein 3D zu Doom markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Ego-Shooter und der 3D-Grafik in Computerspielen. Man darf nicht vergessen, dass zwischen den beiden Spielen lediglich 19 Monate lagen. In Doom wurden die Möglichkeiten der Grafikengene erheblich erweitert. Statt nur orthogonalen Wänden wurden nun auch geneigte Wände implementiert, was zu einer natürlicheren Darstellung von Umgebungen führte. Die Einführung von mehrstufigen Texturen verbesserte die Detailgenauigkeit von Wänden und Flächen deutlich. Im Gegensatz zu Wolfenstein 3D, wo jedes Level nur aus einer Ebene bestand, gab es in Doom innerhalb eines Levels Treppen, Aufzüge und Portale. Obwohl mit einigen Tricks gearbeitet werden musste, fühlte sich das Spiel deutlich vertikaler und somit dreidimensionaler an. Daneben integrierte es dynamische Beleuchtungseffekte, die die Atmosphäre des Spiels verbesserten. Außerdem führte Doom den Mehrspielermodus ein, der es den Spielern ermöglichte, über ein lokales Netzwerk oder per Modem gegeneinander anzutreten. Dies legte den Grundstein für zukünftige Multiplayer-Ego-Shooter. Doom erlaubte es den Spielern, eigene Inhalte zu erstellen und zu modifizieren. Das führte zur Entstehung einer aktiven Modding-Community und trug zur Langlebigkeit des Spiels bei. Bis heute werden Karten und Modifikationen für das Spiel von Fans erstellt. Die Kombination dieser Verbesserungen machte Doom zu einem wegweisenden Spiel, das nicht nur das Ego-Shooter-Genre definierte, sondern auch die Standards für die Entwicklung von 3D-Spielen setzte. Dooms Einfluss erstreckt sich über Jahrzehnte und beeinflusste viele nachfolgende Spiele in der Branche. Ruhm und Ehre. Carmack war mit ID so erfolgreich, dass er Mitte 1994 gleich zwei Ferraris erwarb, einen 328 und einen Ferrari Testarossa. Im Jahr 1997 verschenkte er das 328er Modell als Preis an Dennis Fong, den Gewinner des Quake-Turniers Red Annihilation. In einem Interview mit Ars Technica 2013 betonte er, dass es aus seiner Sicht unfair sei, dass er weiterhin so viel Anerkennung und Dank für diese Spiele erhalte. Er betonte, dass er nur ein kleiner Teil eines Teams gewesen sei und dass auch andere Teammitglieder gleichermaßen Dank verdienten. Obwohl ich die treibende Kraft bei der Technik war, ist es unfair gegenüber all den anderen Leuten, die an den Dingen gearbeitet haben, an die sich die Fans bei Doom erinnern. Das sind alle die anderen Leute, und es ist oftmals unfair, wie viel Anerkennung ich für einige Dinge erhalte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass John Carmack bei ID Software bis 1999 nahezu alleine an den Engines gearbeitet hat. Andere Programmierer, die in den Credits erwähnt wurden, waren vorwiegend für TOS und Gamecode verantwortlich. Echtes 3D löste ein Beben aus. Der Sprung von Doom zu Quake 1996 markierte einen weiteren technologischen Durchbruch, womöglich den größten in der Laufbahn von John Carmack. Während Doom eine Pseudo-3D-Engine mit zweidimensionalen Sprites für Feinde und Objekte verwendete, sogenannten zweiter 5D, führte Quake eine echte 3D-Engine ein. Dies bedeutete, dass sowohl die Umgebung als auch die Charaktermodelle aus dreidimensionalen Polygonen bestanden, was zu einer wesentlich realistischeren Darstellung der Spielwelt führte. Zwar war dafür auch ein deutlich schnellerer PC nötig, mindestens Pentium i, aber die Reise sollte sich für Spieler lohnen. Die 3D-Gegner wirkten in Quake so plastisch in die dreidimensionale Welt eingebettet, dass man sich fürchtete. Um die Braunfärbung der Spielerhose zu beschleunigen, wurde auch noch ein räumlicher Klang eingeführt. Die unheimlichen Gegner hörte man schon von Weitem und konnte sie genau orten. John Carmack gelang es binnen 3 Jahre, eine komplett neue Technologie auf die Beine zu stellen. Doom war selbst schon ein Meilenstein, baute aber in einigen Punkten, etwa den Sprite-Gegnern, auf vorher verwendeter Technologie auf. Echtes 3D mit den Modellen und deren Animationen stellte Neuland dar. In den Credits der Originalversion werden als Programmierer des gesamten Projekts neben John Carmack nur noch Michael Abrash und John Cash genannt. Bruch mit John Romero. Quake wurde am 22. Juni 1996 veröffentlicht. Aufgrund kreativer Differenzen gestaltete sich die Entwicklung sehr schwierig. Dies führte zu Spannungen innerhalb des Unternehmens und einem Konflikt zwischen Carmack und Romero. Letztlich wurde Romero dazu veranlasste, ID nach der Veröffentlichung des Spiels zu verlassen. Andere Mitarbeiter verließen das Unternehmen ebenfalls. John Carmack begründete diese Phase in einem Interview 2022 vor allem mit seinem Ehrgeiz. Er arbeitete extrem viel und konnte es nicht ertragen, dass es Leute im Team gab, die seiner Meinung nach nicht so viel arbeiteten. Während seiner Zeit bei ID Software wurde Carmack fast täglich mit einer mittelgroßen Pepperoni-Pizza von Domino's Pizza beliefert. Er erhielt diese Lieferung mehr als 15 Jahre. Carmack war ein derart regelmäßiger Kunde, dass ihm weiterhin die Preise von 1995 berechnet wurden. John Carmack traf seine heutige Ex-Frau Catherine Anna Kong auf der QuakeCon 1997. In einer Wette forderte Kong Carmack heraus, das erste All-Female Quake Tournament zu sponsern, wenn sie genügend Teilnehmerinnen mobilisieren könnte. Carmack erwartete höchstens 25 Teilnehmerinnen, aber es wurden 1500. Sie heirateten am 1. Januar 2000 und planten eine Hochzeit auf Hawaii. Steve Jobs bat um Verschiebung für Carmacks Teilnahme an der Macworld Expo am 5. Januar 2000. Carmack lehnte ab und schlug vor, ein Video zu drehen. Im August 2004 bekamen Carmack und Khan einen Sohn namens Christopher Ryan. Ihr zweiter Sohn wurde im November 2009 geboren. Die Ehe wurde 2022 geschieden. 3D-Beschleunigung. Eines der Probleme von Quake und vergleichbaren Spielen war, dass die Hauptlast der Grafikberechnungen über die CPU lief. Bekanntlich sind diese Prozessoren nicht sonderlich gut dafür geeignet, Grafikberechnungen vorzunehmen. Carmack erkannte früh das Potenzial von 3D-Beschleunigung für die Verbesserung der Grafikleistung in Spielen. Er arbeitete eng mit Grafikkartenherstellern zusammen, um Technologien zu unterstützen, die 3D-Grafiken in Echtzeit ermöglichten. Später redete er diese Leistungen klein und sagte, dass das andere auch getan hätten, er wäre lediglich etwas früher dran gewesen. Dennoch tat er sehr viel, um diese Karten mit seiner Engine zu unterstützen. Er entschied sich für die nachträgliche Implementierung von OpenGL in Spielen wie Quake. Weitere Technologiesprünge. 1997 erschien Quake 2 und führte dynamische Lichtquellen und verbesserte Beleuchtungseffekte ein. Dies trug zu einer realistischeren Darstellung der Spielwelt bei. Die Grafikengine unterstützte eine fortschrittliche Kollisionsabfrage, die die Darstellung von komplexen Levelstrukturen realisierte. Sie ermöglichte außerdem flüssigere und realistischere Animationen für Charaktere und Waffen, was die Immersion im Spiel steigerte. Im Gegensatz zu Quake 1 war es hier möglich, Körperteile der Gegner abzuschießen. 2 Jahre später erschien Quake 3 Arena. In der Zwischenzeit veröffentlichten Epic Games 1998 Unreal, welches ebenfalls beeindruckend aussah. Doch Quake 3 konnte das noch einmal recht deutlich toppen. Es führte die Verwendung von Sharn ein, was zu realistischeren Oberflächen und Lichteffekten führte. Diese Technologie ermöglichte es, Materialien und Texturen detaillierter darzustellen. Das Shadader-System geht über das visuelle Erscheinungsbild hinaus und definiert den Inhalt von Volumina ZB. Wird ein Wasservolumen durch die Anwendung eines Wasser-Shadaders auf seine Oberflächen definiert, die Lichtemission und den Sound, der abgespielt wird, wenn ein Volumen betreten wird. Die Engine unterstützte fortschrittliche Skelettanimationen für Charaktere, was zu realistischeren Bewegungen und Aktionen führte. Außerdem ermöglichte sie die Darstellung von Glanzlichtern und Spiegelungen, was zu verbesserten visuellen Effekten beitrug. Bahnbrechend für die damalige Zeit waren auch die Bots. In dem Arena-Shooter, welches ausschließlich als Multiplayer-Spiel ausgelegt war, das lokale Spielen war eher ein Training, verhielten sich die KI-Gegner ziemlich menschlich. Sie waren nicht nur in der Lage, sich im Level gut zurechtzufinden, sondern legten kurze Pausen ein, gaben vorgefertigte Chatnachrichten von sich und schienen einen eigenen Charakter zu besitzen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spiele-Engines, die zu dieser Zeit auf den Markt kamen, benötigt Quake 3 einen OpenGL-kompatiblen Grafikbeschleuniger. Die Engine enthält keinen Software-Renderer mehr. Außerdem führte die Engine zusätzlich zu den planaren Volumina-Splinne-basierte gekrümmte Oberflächen ein, die für viele der im Spiel vorhandenen Oberflächen verantwortlich sind. Die Level sahen dadurch derart plastisch aus, dass Spieler wie der Autor dieser Zeilen Stunden damit verbrachten, einfach nur im leeren Level herumzulaufen, um die Geometrien und Oberflächen anzustarren. Realistische Lichter und Schatten. Bis zum nächsten großen Sprung dauerte es 5 Jahre. 2004 erschien Doom 3. Spielerisch blieb es etwas hinter den Erwartungen zurück, technisch war es zutiefst beeindruckend. Während der Entwicklung wurde zunächst nur der Renderer der Engine komplett umgeschrieben, während andere Subsysteme wie Dateizugriff und Speicherverwaltung beibehalten wurden. Die Entscheidung, von C auf die Programmiersprache C++ umzusteigen, erforderte eine Umstrukturierung und Neuschreibung der restlichen Engine. Die Engine fügte mehrere neue grafische Funktionen hinzu, die in seinem Vorgänger fehlten. Dazu gehörten Normal Mapping und Specular Highlighting. Weitere Funktionen wurden bei der Entwicklung der nachfolgenden Spiele hinzugefügt. Die wichtigste Neuerung war die Verwendung von dynamischen Beleuchtungseffekten pro Pixel, während sich 3D-Engines zuvor hauptsächlich auf vorberechnete Beleuchtungseffekte pro Vertex oder Lightmaps und Girl Shading verlassen hatten. Der Echtzeitansatz in Doom 3 in Kombination mit der Verwendung von Schattenvolumina ermöglichte eine realistischere Beleuchtung und realistischere Schatten als in der vorherigen Generation der ID-Engines. Die verwendeten Modelle werden mit Hilfe von Skelettanimationen animiert. Die Engine kann mehrere Animationen miteinander verschmelzen, um eine Haut zu erzeugen, die sich für diese Animationen korrekt bewegt. Da dies CPU-intensiv ist, hat ID einige Optimierungen vorgenommen, indem die SIMD-Extensions von Intel verwendet wurden. Megatexturen. Die Abstände zwischen zwei Engine-Generationen wurden größer. Es zeigte sich, dass ID-Software ein zu kleines Studio war, um schnell genug auf die Entwicklungen reagieren oder gar diese bestimmen zu können. Ein großer Kritikpunkt der ID-Spiele war das extrem simple Game-Design. Carmack sah das anders, wie er in einem Interview der PC Games 2009 verriet. Die Technologie stand immer im Dienste des Spiels. Wir haben absichtlich einfache Spiele gemacht. Nicht weil wir nicht wussten, wie es besser geht, sondern weil das unser traditionelles Design war. 2011 erschien Rage. Die nächste Generation der hauseigenen Engine hatte auch ein beeindruckendes Feature Megatexture. Die Engine hinter Doom 3 war für eher dunkle Umgebungen konzipiert und wurde für ihre vermeintliche Unfähigkeit kritisiert, extrem große Außenbereiche bei Tageslicht zu bewältigen. Mit der Megatexture-Technologie wurde dieses Problem angegangen, indem eine Möglichkeit zur Erstellung weitläufiger Außenszenen eingeführt wurde. Durch das Malen einer einzigen massiven Textur, 32.768 Multiplikationszeichen 32.768 Pixel, die später erweitert wurde, die gesamte Polygonkarte und das hochdetaillierte Terrain abdeckt, können die gewünschten Effekte erzielt werden. Die Megatexture kann auch physikalische Informationen über das Terrain speichern, wie ZB, den Grad der Bodenhaftung in bestimmten Bereichen, oder angeben, welcher Soundeffekt abgespielt werden soll, wenn man über bestimmte Teile der Karte läuft. Einen Vorgeschmack auf diese Technik gab es bereits in Enemy Territory Quake Wars 2007, das auf der Tech4 Engine basiert. Alle ID Tech 5 und ID Tech 6 Spiele verwenden Megatexture, mit Ausnahme von The Evil Within, das einen neuen Renderer verwendet. Raumfahrtinteresse und Armadillo Aerospace. Ab dem Jahr 2000 entwickelte Carmack ein Interesse an Raketentechnik, was zur Gründung seines eigenen Unternehmens Armadillo Aerospace führte. Mit finanzieller Unterstützung von Carmack machte das Unternehmen Fortschritte bei der Entwicklung suborbitaler und orbitaler Fahrzeuge. Dieser Schritt zeigt Carmacks breites Interessensspektrum und seinen Wunsch, auch außerhalb der Spieleentwicklung innovativ tätig zu werden. Das Ende einer Ära. Am 24. Juni 2009 wurde das Unternehmen von ZeniMax Media übernommen. Im August 2013 trat Carmack als CTO bei Oculus VR ein. Am 22. November 2013 kündigte er bei AD Software, um Vollzeit bei Oculus VR zu arbeiten. Er begründete sein Ausscheiden damit, dass ZeniMax Media Oculus Rift nicht unterstützen wollte. Carmacks Rolle bei beiden Unternehmen wurde später zum zentralen Punkt einer Klage von ZeniMax gegen die Muttergesellschaft von Oculus, Facebook, in der behauptet wurde, dass Oculus das geistige Eigentum von ZeniMax im Bereich der virtuellen Realität gestohlen habe. Die Geschworenen sprachen Carmack von jeglicher Haftung frei, obwohl Oculus und andere Führungskräfte des Unternehmens für Marken, Urheberrechts- und Vertragsverletzungen haftbar gemacht wurden. Im Februar 2017 verklagte Carmack ZeniMax und behauptete, das Unternehmen habe sich geweigert, ihm die verbleibenden 22,5 Millionen Dollar zu zahlen, die ihm aus dem Kauf von ID Software zustanden. Im Oktober 2018 erklärte Carmack, dass er und ZeniMax eine Einigung erzielt hätten und dass ZeniMax seine Verpflichtungen mir gegenüber vollständig erfüllt hat, wodurch die Klage beendet wurde. Sein Aus bei Meta. Am 13. November 2019 trat Carmack von der Rolle des CTO von Oculus zurück und wurde Consulting CTO, um mehr Zeit für seine Arbeit an künstlicher Intelligenz zu haben. Im Dezember 2022 verließ er Oculus. Carmack drückte seine Frustration über bürokratische Ineffizienzen bei Meta aus und betonte in seinem Abschiedsmemo: Wir haben eine lächerliche Menge an Leuten und Ressourcen, aber wir sabotieren uns ständig selbst und vergeuden Mühe. Er vertritt die Philosophie, dass kleine, inkrementelle Schritte der schnellste Weg zu sinnvollen und bahnbrechenden Innovationen sind. Dabei vergleicht er diesen Ansatz mit der Magie des Gradientenabstiegs, bei dem kleine Schritte unter Verwendung lokaler Informationen zu den besten Ergebnissen führen. Carmack betont, dass dieses Prinzip durch seine eigene Erfahrung bestätigt wird und er es bei vielen der klügsten Menschen der Welt beobachtet hat. Seine Überzeugung lautet: kleine, winzige Schritte, die lokale Informationen nutzen, führen zu den besten Antworten. Open Source Engagement. Carmack ist ein entschiedener Befürworter von Open Source Software und hat sich gegen Softwarepatente ausgesprochen. Er trug zu Projekten wie der Portierung des X-Windows Systems auf Mac OS X Server und der Verbesserung von OpenGL-Treibern für Linux durch das Utah GLX Projekt bei. Seine Bereitschaft, den Quellcode von Spielen wie Wolfenstein 3D, Doom und Quake der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, unterstreicht sein Engagement für die Open-Source-Gemeinschaft. Wohltätigkeit und persönliche Einblicke. Carmack engagiert sich für Wohltätigkeitsorganisationen und unterstützt Gaming-Communities. Seine Spenden gehen an Bildungseinrichtungen, Open-Source-Befürworter und Spielefans. Persönlich ist er für seine Arbeitsmoral und seine Einstellung bekannt, dass konzentrierte, harte Arbeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Seine persönlichen Einblicke, darunter seine 60-Stunden-Arbeitswoche und einzigartigen Herangehensweisen ans Programmieren, verleihen Carmacks Persönlichkeit eine zusätzliche Dimension. Seine Ansichten zur Innovation und zur Bedeutung von Gameplay gegenüber Grafik zeigen einen tiefen Einblick in seine Philosophie als Spieleentwickler. Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten. Carmacks jüngste Schritte, wie die Gründung des AG-Unternehmens Keen Technologies, verdeutlichen seine anhaltende Neugier und seinen Willen, innovative Technologien voranzutreiben. Seine Auseinandersetzung mit Meta und sein Wechsel zu Keen unterstreichen seine Entschlossenheit, sich auf Bereiche zu konzentrieren, die seinen Leidenschaften entsprechen. Insgesamt präsentiert sich John Carmack als eine faszinierende Persönlichkeit. Seine Innovationskraft, sein Einsatz für Open Source und seine Beharrlichkeit machen ihn zu einer prägenden Figur in der Technologiebranche. Die Spiele, die dank seiner Technologie entstanden, prägten Generationen. Er ist zweifelsohne einer der großen Helden der Spieleentwicklung, eine lebende Legende.